Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Sie legen nicht nur unsere Computeralarm, sondern auch uns. Es geht um Viren und am 28. Juli wurde von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, der Welthepatitis-Tag ausgerufen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Genau, der Welthepatitis-Tag. Es geht um Hepatitis, denn hunderte von Millionen Menschen weltweit sind von chronischer Virushepatitis betroffen, die zu schweren Lebererkrankungen und Krebs führen kann. Wir wollen uns heute über die 5 Haupttypen von Hepatitis-Viren informieren und einfach auch generell über diese Krankheit aufklären. Und deswegen freue ich mich sehr, bei mir begrüßen zu dürfen Professor Dr. Ulrike Protzer. Sie ist Virologin und sie ist Institutsdirektorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Munich und Leiterin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist.
Hallo, grüßt euch.
Genau, ich habe es ja schon angekündigt. Der Welthepatitis-Tag wurde am 28. Juli ausgerufen. Was genau ist denn Hepatitis? Ich glaube, gehört haben wir es alle. Aber was würdest du sagen, wie kann man es ganz grob definieren?
Hepatitis ist ganz einfach eine Entzündung der Leber. Das sagt an und für sich noch gar nichts über die Ursache. Das kann theoretisch Alkohol sein oder auch was anderes Toxisches, wenn ich irgendein schweres Medikament genommen habe. Aber am allerhäufigsten sind es Viren, die sogenannten Hepatitis-Viren, die das dann machen.
Und vielleicht kann man da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, was genau denn, also was ein Virus definiert. Weil ich glaube, auch da gibt es viele, die zum Beispiel auch Viren und Bakterien durcheinander schmeißen.
Absolut, das ist auch gar nicht so einfach. Bakterien sind ja Lebewesen. Die können sich selber vermehren, die haben einen eigenen Stoffwechsel. Viren haben das nicht. Viren sind keine Lebewesen. Viren sind im Prinzip ja mehr oder weniger Genfähren. Das heißt, die haben ein Genom, was für ihre Proteine kodiert und dafür sorgt, dass neue Viruspartikel gebildet werden können. Und da ist eine Proteinschale außenrum und manchmal auch noch eine Hülle mit, die Fette beinhaltet. Und das Virus, das kann sich nicht selber vermehren. Es hat auch keinen eigenen Stoffwechsel, sondern das muss immer irgendwo in eine Zelle reinkommen und von dieser Zelle dann vermehrt werden. Und das ist der große Unterschied.
Und wie entsteht denn dann ein Virus?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Gebildet wird es von der infizierten Zelle. Also angenommen, ich habe einen Hepatitis B-Virus, das geht in mein Blut und geht dann ganz schnell in Leberzellen rein und sagt dann der Leberzelle, jetzt mach doch mal bitte meine Nachkommen. Und dann macht so eine Leberzelle locker mal 1000 Nachkommenviren pro Tag. Und die können sich dann ausbreiten. Die können auf andere Leberzellen gehen und irgendwann kann die ganze Leber infiziert sein. Dadurch, dass die aber auch ins Blut gehen können, können sie auch übertragen werden übers Blut dann auf andere Menschen. Oder beim Hepatitis B-Virus sogar bei der Geburt von der Mutter aufs Kind.
Okay, aber irgendwoher muss sich diese Zelle ja infiziert haben, oder? Also woher kommt das? Wo ist der Ursprung letztlich von so einer infizierten Zelle?
Das kommt jetzt wieder darauf an, um welches Virus es sich handelt. Es gibt ja nicht nur ein Hepatitis-Virus, es gibt ja 5. 2 davon werden über verschmutztes Trinkwasser oder auch Gemüse oder Salat, die mit Wasser gewaschen sind, übertragen oder wenn ich kontaminiertes Fleisch esse. Und die gehen dann vom Darm aus in die Leber. Die anderen, die werden über Blut-Blut-Kontakt übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schmutzige Spritze nehme als Drogenbenutzer oder ich kriege eine Bluttransfusion und in der Bluttransfusion ist das Virus drin. Und der letzte Weg, der leider sehr häufig ist auf der Welt, ist, dass es direkt schon bei der Geburt von der Mutter aufs Kind übertragen wird. Auch da findet natürlich kurzzeitig ein Blutaustausch statt, weil die Mutter muss ja Antikörper und auch Nährstoffe rübergeben und da schwimmen die Viren einfach mit rüber.
Mhm. Du hast es jetzt ja schon mal angesprochen, es gibt ja 5 Haupttypen von Hepatitis-Viren, mit denen Menschen infiziert werden können, nämlich Hepatitis A, B, C, D und E. Was sind da die Unterschiede? Also vielleicht können wir da einmal kurz auf alle 5 eingehen.
Gerne. Also Hepatitis A und E, sozusagen das erste und das letzte, die sind sich irgendwie ähnlich, weil die sind beide übertragen über über den Magen-Darm-Trakt. Also irgendwas, was ich esse oder was ich trinke. Und das kann eben Trinkwasser sein. Das können verbleibende Reste an Gemüse, an Obst sein, wenn ich das nicht wirklich sauber abwasche. Das können aber auch Lebensmittel sein, die kontaminiert sind. Oder Fleisch zum Beispiel. Bei Hepatitis E ist es ganz häufig mal nicht komplett durchgekochtes Schweinefleisch, Schweineleber oder auch Wildfleisch oder gerade Würste, die gemacht sind mit Fleisch, was halt nicht komplett durchgegart ist. Da können solche Viren sich drin verstecken und können damit in unseren Magen-Darm-Trakt gelangen und dann werden sie schwupps ganz schnell in die Leber transportiert. Die anderen, also Hepatitis B, C und D, die müssen immer irgendwie Kontakt zur Blutbahn kriegen. Das kann aber auf unterschiedlichen Wegen geschehen. Das Hepatitis B und das Hepatitis D-Virus sind sich da sehr ähnlich, weil das Hepatitis Delta-Virus, das ist eigentlich gar kein richtiges Virus, sondern das ist so ein Satellitenvirus. Das kann nur überleben, wenn das Hepatitis B-Virus mit dabei ist, weil sich von dem die Hülle klaut.
Okay.
Also der Übertragungsweg ist immer der gleiche wie beim Hepatitis B-Virus. Und da gibt's drei Wege. Entweder der direkte Kontakt mit Blut, weil ich Messer oft an dem Blutspuren sind, habe, mit dem ich mich schneide. Sowas kann theoretisch beim scharfen Rasieren passieren. Oder Spritzen, die kontaminiert sind oder Blutprodukte. Das wird in unseren Breitengraden natürlich gut kontrolliert. Aber wenn man mal in andere Länder geht und muss da plötzlich eine Blutkonserve kriegen, weil man einen Unfall hat oder eine Spritze kriegen, dann ist es echt besser, man ist geimpft, weil das Risiko ist dann schon nicht null. Und die anderen beiden Wege, über die man das kriegen kann, und auch dafür rentiert sich's wirklich, geimpft zu sein, um geschützt zu sein, ist einmal über Sexualverkehr. Mhm. Also wenn ich Sexualverkehr habe, dann passieren immer kleine Verletzungen in den Schleimhäuten und die reichen schon aus, dass dieses Virus sich dann von einem Menschen auf den anderen übertragen kann. Oder eben, wie ich schon angedeutet hatte, das Hepatitis B-Virus kann man auch tatsächlich direkt von der Mutter erben, sozusagen schon bei der Geburt mit übertragen bekommen. Und das letzte in der Runde ist dann das Hepatitis C-Virus. Und das Hepatitis C-Virus gehört wieder zu einer anderen Virusklasse, auch wenn sie irgendwie alle Hepatitis-Viren heißen. Das geht tatsächlich nur über direkten Blutkontakt. Also da muss ich schon ein kontaminiertes Blutprodukt, eine kontaminierte Spritze haben. Das geht extrem schlecht über Geschlechtsverkehr, außer ich habe da wirklich, ja, Verletzungen, die dabei passieren. Dann kann es schon auch mal darüber gehen und es geht auch nicht von der Mutter aufs Kind.
Das heißt, das ist eigentlich eher die seltenere Form, die übertragen wird?
Wenn man mal die Zahlen weltweit anguckt, ist es eindeutig seltener als jetzt das Hepatitis B-Virus, aber es ist trotzdem immer noch häufig. Also das sind immer noch 150 Millionen Menschen auf der Welt. Das ist schon nicht ganz wenig. Und dafür gibt es halt keine Impfung.
150 Millionen Menschen insgesamt dann jetzt aktuell?
Nee, nur fürs Hepatitis C-Virus.
Oh wow, okay.
Ja, wir haben eigentlich gehofft, dass wir die Zahlen deutlich runterkriegen, weil es nämlich eine neue Therapie gibt oder relativ neue Therapie gibt, die das Virus auch ausheilen kann. Und damit gab es erst einen schönen Abfall weltweit, aber die fehlende Versorgung Medikamenten, die fehlende Diagnostik, gerade auch in den nicht ganz so reichen Ländern, hat leider dazu geführt, dass die Zahlen jetzt auch schon wieder ansteigen. Also da sind sicher nochmal weitere Aktivitäten notwendig.
Ja.
Das häufigste aber mit Abstand ist das Hepatitis B-Virus. Da gibt's 254 Millionen Menschen auf der Welt, ist die letzte Zahl, die wir von der WHO haben, die das Virus tragen. Und jedes Jahr infizieren sich 1,2 Millionen Menschen neu damit, obwohl es eine Impfung gibt, die das eigentlich verhindern kann.
Was würdest du denn sagen, in welchen Regionen ist es denn besonders häufig anzutreffen? Also was gibt es so für Kriterien, die das begünstigen?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil die Viren treten alle weltweit auf. Also von A bis E findet man die weltweit. Sie unterscheiden sich so ein kleines bisschen, aber im Prinzip gibt's die alle weltweit. Das hängt eher tatsächlich mit dem Übertragungsmodus zusammen, wie ich mich anstecke. Und das von der Mutter aufs Kind übertragen wird, das ist so eine ganz wichtige Übertragungsursache bei der Hepatitis B, wo man halt auch mit der Impfung dann nicht drankommt oder nur schlecht drankommt. Das passiert sehr viel in den Ländern, in denen die Menge an infizierten Personen hoch ist. Also wir sagen, die Prävalenz ist hoch. Also zum Beispiel in Asien, in China sind es über 6% der Bevölkerung, die infiziert sind. In Afrika gibt es Länder, die haben bis zu 10% der Bevölkerung. Und da ist natürlich auch die Chance hoch, dass du halt eine Mutter hast, die infiziert ist und diese auf dich überträgt. Bei uns ist das viel geringer. Bei uns ist die Wahrscheinlichkeit so, oder die Infektionsrate 0,5%. Aber es ist immerhin noch jeder 200. Also es ist schon häufig.
In deinen Augen ist ja auch tatsächlich Hepatitis B die am häufigsten vernachlässigte Krankheit. Wieso und wie kommt das?
Ja, wenn man mal überlegt, wie viel man über HIV hört und wie wenig man über Virushepatitis hört, dann sieht man einfach schon, wie vernachlässigt die Virushepatitis ist. HIV hat irgendwie jeder im Kopf. HIV ist aber insgesamt seltener, viel seltener als die Hepatitis-Viren. Und deswegen sage ich das immer.
Denkt man gar nicht. Deswegen irgendwie, ich meine, ich bin jetzt auch kein Riesenfan, ne, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt gibt's irgendwie einen Welthepatitis-Tag und an dem Tag beschäftigen wir uns damit. Sicherlich würdest du dem auch zustimmen, dass es wichtiger ist, ja, sich eigentlich jeden Tag irgendwie mit dieser Krankheit ja auch unter anderem auseinanderzusetzen. Dennoch ist das natürlich eine gute Möglichkeit, erstmal die Aufmerksamkeit, weltweite Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu legen. Wieso sagst du denn, ist das definitiv nötig und wie siehst du den aktuellen Stand, was das angeht?
Ich glaube, es ist schon deshalb nötig, weil immer noch, obwohl wir eine Impfung haben, obwohl wir Medikamente haben, jedes Jahr zwischen 1,3 und 1,4 Millionen Menschen an der Virushepatitis versterben. Das ist richtig viel.
Ja.
Wenn man sich das mal vorstellt, das ist einmal ganz München weg.
Mhm. Krass.
Und davon sind alleine 2022, die letzte Zahl, 1,1 Millionen Menschen an den Folgen der Hepatitis B verstorben. Und das hätte man zum Großteil verhindern können, wenn man die Menschen früh genug hätte diagnostiziert, wenn man die Impfungen weltweit sehr früh einsetzen würde, wenn man Medikamente, die zur Verfügung stehen, einfach auch breit den Menschen zur Verfügung stellen würde. Kann man natürlich erst, wenn jemand weiß, diagnostiziert ist, also wenn er weiß, dass er die Virushepatitis hat vorher, wird man ihn ja nicht behandeln. Aber diese Aktivitäten, die sind einfach weltweit immer noch viel, viel, viel zu selten.
Ja, über 1 Million Menschen sterben jährlich an Hepatitis. Lass uns da doch vielleicht mal ein bisschen eintauchen. Was passiert denn oder was sind denn dann so typische Verläufe, wenn man sich jetzt mit Hepatitis infiziert?
Das ist eben das Fiese, dass man das am Anfang gar nicht merkt. Das ist am Anfang so eine ganz schleichende Infektion. Es gibt schon ab und zu mal Fälle, wo einer eine aktive Gelbsucht entwickelt. Und es gibt auch Fälle, die bis hin zum Leberversagen gehen. Aber das ist ein kleiner Teil. 95%, 98% derer, die sich infizieren, die merken das gar nicht. Ja, weil die fühlen sich erstmal irgendwie nicht krank. Vielleicht ein bisschen müde, vielleicht ein bisschen weniger leistungsfähig. Aber wer rennt da sofort zum Arzt und lässt sich auf Hepatitis-Viren untersuchen? Mhm. Das macht ja keiner. Und deswegen kann...
Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, ne, da denkt man ja, ich bin einfach ja gestresst und müde und schlapp.
Und dann können diese Viren halt sehr lange im Körper verbleiben, sehr lange in der Leber verbleiben. Und da machen sie peu à peu die Leberzellen kaputt. Und das führt dazu, dass man dann irgendwann so eine richtig versteifte und bis hin zu vernarbte Leber bekommt. Man nennt das dann Leberfibrose oder Zirrhose. Und leider, gerade das Hepatitis B-Virus löst halt auch Krebs aus. Mhm. Und der Leberkrebs hat immer noch als häufigste Ursache die Infektion mit dem Hepatitis B-Virus. Das heißt, die Impfung gegen das Virus verhindert nicht nur die Infektion, sondern verhindert tatsächlich auch Krebs.
Das ist ja eigentlich auch erstmal ziemlich gut und ist ja auch eine gute Nachricht, dass es tatsächlich diese Impfung gibt. Wie genau funktioniert die denn, beziehungsweise in welchem Moment helfen oder Leben retten?
In dem Moment, in dem jemand noch nicht infiziert ist.
Mhm.
Das ist eine vorbeugende Impfung, die induziert Antikörper. Antikörper sind ja so Proteinstrukturen, die sich irgendwo an einen Erreger dran binden. Und wenn man davon genug hat, dann erkennen die ein Virus sofort, wenn es in die Blutbahn kommt. Und dann wird es von Fresszellen aufgefressen und kann nicht in die Leberzellen gehen. Das heißt, damit verhindere ich aktiv die Infektion. Wem das nicht nützt, ist demjenigen, der die Infektion schon hat. Weil da ist das Virus schon in der Leber. Und da kann es einfach von Leber zu Leberzelle, Leberzelle zu Leberzelle gehen. Und da kommen die Antikörper nicht mehr dran.
Das heißt, die Impfung muss wirklich als nur präventiv.
Muss präventiv gegeben werden und idealerweise eben ganz, ganz früh im Leben. Gerade wenn ich nicht weiß, ob vielleicht die Mutter infiziert sein könnte oder nicht, ist es ganz wichtig, dass man wirklich mit der Geburt schon die erste Impfung gibt. Also wir nennen das Birth Dose Vaccination. Wenn man das weltweit machen könnte, könnte man sicherlich die Rate deutlich senken. Das würde trotzdem nicht null werden, weil man es nicht bei jedem verhindern kann. Aber man könnte halt die Raten deutlich senken und damit auch die Folgeerkrankung. Eine zweite Option wäre, wenn wir irgendwann es mal schaffen würden, eine heilende Therapie zu finden für die Hepatitis B. Die gibt es aber leider noch nicht. Es gibt Medikamente, die verhindern, dass das Virus sich vermehrt. Das sind Nukleinsäuren, die fehl eingebaut werden in das Virusgenom und dann wird halt kein Virus mehr draus, kein gescheites. Und das ist schon ein großer Schritt, weil man damit auch die Entzündung verringern kann. Aber die verhindern halt leider nicht den Krebs komplett dafür. Und man muss sie lebenslang ständig nehmen, was auch irgendwie jeden Tag umständlich ist. Das heißt, wenn man irgendwas hätte, was wirklich eine Heilung bringen könnte, das wäre für die vielen Millionen Menschen, die betroffen sind, schon ein Riesengewinn.
Wie ist denn da aber der Stand? Also gibt es irgendwie Entwicklungen? Ich meine, du steckst ja schon ziemlich lange in dem Thema drin. Was hat sich da getan?
Ja, da gibt es viele, die daran forschen. Aber das ist gar nicht so einfach. Dieses Virus hat halt schon eine ziemlich clevere Strategie entwickelt. Das legt sich in den Zellkern rein und kann da auch eine Weile ganz ruhig drin verbleiben, ohne dass irgendjemand das erkennen kann von außen. Und das ist mit Medikamenten gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Also viele frühe klinische Studien sind gelaufen und haben festgestellt, wir können die Virusvermehrung unterdrücken, das schaffen wir. Aber sobald wir die Therapie dann nicht kontinuierlich weiternehmen, dann kommt's halt sofort wieder. Und das ist ja genau nicht das, was man will, sondern man möchte ja eigentlich eine Therapie haben. Man sagt, okay, die macht man jetzt und dann kann man sie absetzen und dann ist man geheilt. Mhm. Und das zu finden, ist nicht so einfach. Was wir Forscher in der Zwischenzeit, wovon wir überzeugt sind, dass man dafür eine Stimulation des Immunsystems braucht. Also man braucht irgendwie eine Kombination aus, ich unterdrücke das Virus und ich stimuliere gleichzeitig das Immunsystem, damit das mir dann hilft, das Virus aus dem Körper zu treiben und unter Kontrolle zu halten.
Macht man das tatsächlich auch mit diesen antikörperbasierten Therapien oder ist das nochmal was anderes?
Nee, da gibt es tatsächlich auch antikörperbasierte Therapieansätze, also in dem Fall therapeutische Antikörper. Es gibt aber auch therapeutische Impfstoffe, mit denen man das versucht. Und man setzt jetzt sogar so ganz moderne Methoden wie Genscheren ein und versucht damit die Virus-DNA sozusagen kaputt zu schneiden und sie aus dem Kern rauszukriegen.
Das klingt ja jetzt aber eigentlich erstmal sehr hoffnungsmachend. Wie funktioniert denn so eine antikörperbasierte Therapie jetzt beispielsweise?
Also zum einen können die Antikörper natürlich verhindern, dass das Virus in neue Zellen geht, wenn es in die Blutbahn geht. Aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach, weil es sich eben auch direkt von Zelle zu Zelle ausbreiten kann. Und da kommen die Antikörper nicht gut dran. Was Antikörper aber auch können, die können Virus-Eiweiße auf der Oberfläche einer Leberzelle erkennen. Und dann binden die sich dran und dann kommt wieder die Fresszelle und hilft mit und macht die Zelle, die infiziert ist, kaputt. Nur es gibt verdammt viele Leberzellen in unserem Körper. Das sind so etwa 10 hoch 11. Und da jeden Einzelne, die infiziert ist, mit einem Antikörper zu erwischen, das muss man hoffen, dass das funktioniert. Also wenn der Körper die Antikörper ständig selber produzieren könnte, dann ist die Chance da größer. Aber wenn ich die immer von außen zugeben muss, muss man mal abwarten, ob das wirklich eine Heilung dann bringen kann.
Das heißt also wirklich aktuell gibt es nur die Möglichkeit der präventiven Impfung, um sich vor Hepatitis-Viren zu schützen.
Das ist das, was es im Moment gibt für das Hepatitis B-Virus. Mhm. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt noch das Hepatitis C-Virus. Und das Hepatitis C-Virus, da gibt es keine Impfung. Da kann ich mich nicht vorbeugend verschützen, außer ich nehme immer nur das saubere Nadeln und trage ein Kondom. Das hilft immer. Aber dafür gibt es da tatsächlich Medikamente, mit denen ich das ausheilen kann.
Das kann man ausheilen. Das heißt, es ist jetzt keine dauerhafte Therapie.
Nee, das ist wirklich eine Therapie von 8 bis 12 Wochen und dann bin ich das Virus los. Die ist teuer. Aber sie ist sehr wirksam.
Okay. Und was ist mit den anderen Typen? Also A, D und E
Ja.
Kann man die impfen oder was kann man da machen?
Also bleiben wir mal bei denen, die chronische Infektionen machen können, also das Hepatitis D oder Delta. Das kann ich verhindern, indem ich eine Hepatitis B-Infektion verhindere.
Ja, stimmt.
Und theoretisch kann ich es auch ausheilen, wenn ich die Hepatitis B ausheile, weil das kann nur überleben, solange Hepatitis B da ist. Mhm. Die anderen beiden, das Hepatitis A und E-Virus, die also so über Trinkwasser und Nahrungsmittel übertragen werden, die machen keine chronische Hepatitis. Die machen eine akute Hepatitis. Das kann ätzend sein, weil ich mal ein paar Wochen eine Gelbsucht kriege und tatsächlich total platt und müde bin und auch sehr hohe Leberwerte entwickeln kann. Aber zumindest in unseren Breitengraden stirbt man da im Regelfall nicht dran, weil es ausheilt. Da schafft es das Immunsystem selber, das auszuheilen. In Asien kann es noch einen Tick anders sein. Da gibt es tatsächlich Fälle, wo eine Hepatitis-E-Virus-Infektion bei Schwangeren oder bei älteren Personen auch lebensbedrohlich sein kann. Aber die Chinesen, die haben einen Impfstoff für die Hepatitis E. Die ist nur bei uns nicht zugelassen.
Mhm. Okay, warum?
Weil sie in China erprobt ist, die Impfung. Und weil das bei uns nicht anerkannt wird. Aber zweiter Grund ist auch, die haben einen anderen Genotypen von dem. Die Viren unterscheiden sich ja ein bisschen. Und der Typ, der hier hauptsächlich für die Hepatitis E verantwortlich ist, der wird durch die Impfung nicht abgedeckt. Da muss man eine neue entwickeln.
Den Hepatitis B-Impfstoff, den gibt es ja hier auch und der wird ja auch geimpft. Was würdest du denn da empfehlen? Warum ist das denn noch nicht so, dass wir uns theoretisch ja alle durchimpfen könnten, oder?
Ja, es ist zum Glück bei uns jetzt seit, ich würde mal seit 20 Jahren etwa, ist es auch eine Impfung, die im ersten Lebensjahr bei Kindern schon gemacht wird. Und das führt auch dazu, dass die Zahlen doch zurückgehen. Bei uns sollten, noch gehen sie nicht wirklich zurück, weil wir mehr Diagnostik machen und deswegen auch mehr detektieren. Aber in Ländern wie zum Beispiel in Taiwan hat man gesehen, wenn man ganz konsequent alle Kinder impft, dann gehen die Zahlen auch zurück. Und deswegen wird das auf Dauer auch passieren.
Mhm. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass es anfangs erstmal tatsächlich schwierig ist, auch festzustellen, dass man jetzt an einer Hepatitis leidet. Wie diagnostiziert man das denn?
Ist total einfach. Es gibt
ja
ganz, ganz einfache und empfindliche Blutteste. Man muss nur, wenn irgendwo mal Blut abgenommen wird, sagen, ich möchte bitte auf Hepatitis mitgetestet werden. Kostet auch nicht viel und ist inzwischen ab 35 sogar in der Regelversorgung, also in der Regelvorsorge in Deutschland mit drin. Deswegen entdecken wir jetzt zum Glück auch mehr Träger. Das ist ja wichtig, damit ich die auch entsprechend behandeln kann und in Vorsorgen einführen kann. Aber man muss halt diesen Bluttest auch machen. Und da ist oft leider die, im Englischen sagt man Awareness.
Ja, das Bewusstsein, ne?
Das Bewusstsein, vielleicht, die Aufmerksamkeit auf diese Erkrankung nicht groß genug. Also da kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr beim Hausarzt seid und wenn ihr Blut abnimmt, lasst euch mal einfach einmal testen.
Ja.
Kostet auch die Krankenkasse weniger als der Besuch beim Hausarzt. Also
okay. Ja, ist ja gut zu wissen eigentlich, dass es so niederschwellig ist, ne? Aber was würdest du dann empfehlen, das dann wirklich einmal im Jahr zu testen oder so? Weil ich meine, das kann ja immer wieder passieren, ne? Beziehungsweise, wenn ich geimpft bin, ja eigentlich nicht.
Richtig. Wenn ich geimpft bin und ich habe einen guten Impftäter, das kann man auch im Blut feststellen, dann habe ich eigentlich Ruhe. Also man sagt mindestens 10 Jahre, aber andere Studien zeigen, das hält auch viele, viele Jahre an.
Und dann könnte man es auch theoretisch wieder auffrischen.
Genau, und dann kann man es wieder auffrischen, wenn, falls ja, der Titer abfallen sollte. Also da muss ich nicht jedes Jahr danach gucken. Mhm. Wenn ich wissen will, bin ich vielleicht irgendwo in meiner Jugend oder von der Mutter oder sonst wie infiziert worden, dann muss ich eben einmal die Virusantigene testen.
Mhm. Okay.
Und auch für Hepatitis C geht das genauso. Das ist ein einfacher Bluttest. Und beide darf ich sozusagen for free machen, also zahlt meine Krankenkasse, wenn ich über 35 bin.
Ah ja, okay. Wirklich gut zu wissen, ne? Dass man das dann ab 35 auch tatsächlich einfach in der Regeluntersuchung mit angeben kann und kriegt es dann for free.
Und dann natürlich Risiken vermeiden. Ja, also ich hatte ja gesagt, wie das übertragen wird.
Ja.
Wenn ich was habe, was bei Geschlechtsverkehr übertragen wird, dann hilft es natürlich, wenn ich, dass ich ein Kondom anziehe, wenn ich den Partner nicht kenne oder vielleicht auch häufiger mal wechselnde Partner habe. Wenn ich Spritzen kriege, immer darauf achten, dass das wirklich frische Spritzen und frische Nadeln sind, die da sind.
Ja.
Das ist bei uns, wie gesagt, gang und gäbe, aber nicht in allen Ländern der Welt.
Ja, das stimmt. Gibt es denn da irgendwie einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen? Also ist da irgendein Unterschied zu sehen, dass vielleicht Frauen oder Männer, je nachdem, häufiger betroffen sind?
Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also theoretisch ist das für beide gleich ansteckend. Die Leberkrebsrate ist tatsächlich bei Männern höher. Also sie haben ein höheres Risiko, dann auch Leberkrebs zu entwickeln. als Frauen.
Und warum?
Aber das weiß man gar nicht genau. Die machen ein bisschen höhere Virustiter. Das könnte die Ursache sein, dass dann einfach mehr Virus die ganze Zeit da ist und mehr Reaktionen auslöst. Es gibt aber auch Theorien, dass es irgendwo mit der Kombination mit Sexualhormonen zu tun hat. Aber wissen tut man es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe noch eine Sache vergessen. Für die Hepatitis A, also eine der beiden durch Nahrungsmittel übertragenen oder Wasser übertragenen Viren, gibt es auch eine Impfung. Und die ist auch super effizient und auch sehr gut verträglich, genau wie die Hepatitis B-Impfung. Und ich kann die sogar beide zusammen geben. Also wenn ich jetzt eine Reise plane, wo ich mir vielleicht, was weiß ich, mit dem Rucksack irgendwie durch Länder gehe, wo ich nicht immer weiß, ich habe wirklich ganz sauberes Trinkwasser. Oder ja, ich könnte auch theoretisch irgendwo mal einen Unfall haben oder so, rentiert sich es auf jeden Fall, da eine gemeinsame Impfung für beides zu machen.
Und die ist auch einmalig, beziehungsweise 10 Jahre oder mehr dann gültig?
Also eine Impfung ist ja nie nur einmal. Das reicht dem Immunsystem nicht, sondern ich muss es typischerweise immer 3-mal geben. Mhm. Aber wenn die 2 gibt man dann im relativ kurzen Abstand und dann eine nochmal ein Jahr später, um das Immungedächtnis wieder aufzufrischen. Aber dann ist man auch sehr, sehr, sehr lange geschützt.
Ja. Gibt es denn irgendwelche Risiken, die diese Impfungen beinhalten? Also gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die diese Impfungen haben?
Was ich als Nebenwirkung bei jeder Impfung merke, ist, dass, zumindest wenn ich da so ein bisschen dazu neige, dass mein Immunsystem angeregt wird. Mhm. Das kann sich anfühlen, als ob ich eine Erkältung kriege.
Ja, okay.
Ist aber am nächsten Tag wieder vorbei. Schwerere Nebenwirkungen haben die nicht, weil sonst wären sie gar nicht zugelassen als vorbeugende Impfstoffe und auch für Kinder und so. Die sind super, super gut verträglich.
Ja, weißt du, es klingt ja eigentlich, dass da ja schon ziemlich viel da ist, um sich eigentlich gar nicht mehr so sehr mit dieser Krankheit beschäftigen zu müssen. Ist ja wirklich irgendwie erschreckend, dass es trotzdem noch so viele Menschen betrifft und dann auch tatsächlich bis zum Tod führen kann. Was wünschst du dir denn in Bezug auf das Bewusstsein oder die Awareness der Virushepatitis so für die Zukunft?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen denken, ah, da gibt's ja schon so viel und da müssen wir jetzt nicht mehr viel machen. Das stimmt aber nicht. Es ist offensichtlich nicht ausreichend genug angewendet in der Welt, weil sonst gäbe es ja nicht mehr so viele Tote. Ja, also ich würde mir wirklich wünschen, dass das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung steigt, dass die Menschen zum Arzt gehen und ihren Arzt ganz gezielt fragen, hey, habe ich das mal kontrolliert bekommen? Bin ich da sicher? Bin ich da ausreichend geschützt durch Impfungen? Dass die Ärzte mehr darauf achten bei uns. Aber natürlich auch, wenn man jetzt weltweit dran denkt, ist es ja nicht so, dass jeder so ein super Gesundheitssystem hat wie wir, wo man eigentlich alles bezahlt bekommt, sondern uns viele Menschen selber bezahlen. Oder es ist gar nicht so einfach, irgendwo an einen Impfstoff oder an Medikamente zu kommen, dass da auch die Regierungen noch aktiver werden. Und das ist jetzt gerade im Moment, muss man sagen, eine schwierige Phase, weil die amerikanische Regierung ja über das USAID-Programm viele solcher Programme gerade in Entwicklungsländern gestützt hat.
Ja.
Und die haben da viel gemacht und das bricht gerade weg. Weil die das ist brutal, weil die haben kein Geld mehr, ihre Leute, die jetzt über Jahrzehnte ausgebildet wurden, zu halten. Und wenn die erstmal weg sind, sind die weg. Das ist gar nicht so einfach, das schnell wieder aufzubauen. Also ich befürchte, dass da noch leider eine größere Welle auf uns zukommt. Umso wichtiger, sich selbst zu schützen.
Ja, absolut. Also ich bin da total bei dir und ich beobachte das auch wirklich mit Schrecken, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was das wirklich jetzt auch noch längerfristig für Ausmaße hat, diese ganzen Einstellungen von der amerikanischen Regierung. Es ist wirklich schlimm. Es ist einfach nur schlimm.
Das kann man nicht anders sagen.
Ja,
aber wir können für das gerade stehen, was bei uns im Land passiert und versuchen, das auf noch bessere Niveaus zu heben und dabei anderen zu helfen.
Genau, und eben da das Bewusstsein zu schaffen, sich selbst zu schützen und damit ja aber auch indirekt auch andere zu schützen.
Genau.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Gibt es denn irgendwelche Sachen, sage ich mal, die man jetzt auch wirklich im Alltag machen kann, um dem auch noch entgegenzuwirken? Also gibt es Lebensstilfaktoren oder irgendwas, wo du sagst, ja, auch das würde das dann nochmal begünstigen oder gar nicht? Ist es tatsächlich einfach ein bisschen, Entschuldigung, Pech? Ne? Jeder kann sich letztlich infizieren.
Es gibt schon Lebensstilfaktoren natürlich. Also wenn man mal ganz breit denkt, wenn ich die über Wasser übertragenen Viren komplett verhindern will, dann sollte ich mich gegen Hepatitis A impfen lassen und für Hepatitis E alles, was irgendwo nicht komplett durchgegart ist an Fleisch, an Leber, vermeiden. Rindfleisch ist jetzt extrem unwahrscheinlich, aber nicht durchgegartes Wildschwein zum Beispiel kann was ausmachen oder auch Wildwürste, wo die Zutaten nicht komplett durchgegart sind, kann da durchaus was ausmachen. Mein Alkoholkonsum mäßigen, damit ich halt insgesamt eine möglichst gesunde Leber hat, macht natürlich Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt nichts trinken darf, um Gottes Willen, aber nicht übermäßig. Und wo ein großes Risiko besteht, ist schon, wenn ich Drogen benutze. Also alles, was ich mir direkt ins Blut gebe, und da reichen halt Mengen von diesem Hepatitis B-Virus, reicht ein einziges Virus, um einen Schimpansen zu infizieren, also ziemlich sicher auch, um einen Menschen zu infizieren. Da sollte man wirklich immer darauf achten, dass das absolut sauber ist. Ja, wenn ich irgendwo rasiert werde mit einem scharfen Messer, dass eine frische Klinge da drin ist. Solche Dinge, darauf zu achten, macht schon Sinn. Seinen Impfpass mal kontrollieren zu lassen, macht immer Sinn, und zu gucken, ob ich da insgesamt aktuell bin und die Vorsorge über 35 wahrnehmen. Das ist, glaube ich, das, was man bei uns machen kann. Am besten machen könnte.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, das auch nochmal so zusammenzufassen. Das hilft, glaube ich, sehr gut für alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine Frage noch an dich tatsächlich persönlich, weil ich das immer faszinierend auch finde und wirklich auch große Hochachtung habe, ne, weil man sich ja irgendwie trotzdem ja auch mit diesen Zahlen irgendwie auseinandersetzen muss. Und ja, was dich persönlich tatsächlich daran fasziniert, warum du sagst, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, dagegen anzukämpfen.
Vielleicht, weil ich ganz früh in meiner klinischen Ausbildung einfach Patienten gesehen habe, die daran gestorben sind, die einen Leberkrebs entwickelt haben, die daran gestorben sind, die sich das Virus beim Zahnarzt geholt hatten oder weil sie eben Pech hatten und irgendwo doch mal mit einer kontaminierten Nadel irgendwas gespritzt bekommen hatten. Und da habe ich immer gedacht, boah, da müsste man eigentlich was dagegen machen können. Und die Mutter von einer Kollegin von mir ist auch daran verstorben. Das habe ich dann irgendwo so näher mitbekommen, auch wie das übertragen wurde. Die hatte eben auch das Pech. Das war ein Zahnarzt, der hat mehr als 20 verschiedene Patienten angesteckt und unter anderem eben auch sie. Und da habe ich immer gedacht, da müsste man was machen können. Und ja, dann fängt man an, darüber zu arbeiten. Dann sind Viren natürlich was sehr faszinierend ist. Also die Welt der Viren ist ja sehr divers und sehr faszinierend. Sich dann zu überlegen, wenn ich das Ganze, so ein Virus jetzt richtig gut verstehe, kann ich nicht vielleicht auch eine Therapie entwickeln? Das haben wir gemacht. Das ist eben eine Therapie, also eine therapeutische Impfung, die das Ganze ausheilen soll. Die ist jetzt in der klinischen Prüfung. Die klinische Prüfung hat gerade angefangen. Und sowas mitentwickeln zu können, ist natürlich schon auch toll. Und die Hoffnung zu haben, dass es so wirksam ist, dass man dann auch wirklich vielen Menschen damit helfen kann. Aber das muss jetzt halt erst noch gezeigt werden.
Ja, aber ich finde es schön und ich danke dir, denn ich bin mir sicher, wir können damit ja auch ein bisschen Hoffnung geben, gerade dass da eben auch Sachen in der Entwicklung sind. Aber vor allem eben und das Allerwichtigste ja tatsächlich das Bewusstsein auf diese Krankheiten, auf die Viren nochmal auch zum Welthepatitis-Tag, aber von mir aus auch jeden anderen Tag, da das nämlich zu unterstützen, indem wir so eine Folge hier machen. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke euch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr gerne über 5 Sterne. Und mehr gibt es von uns auch schon in 2 Wochen. Da geht es um ein höchst spannendes und wirklich absolut aktuelles Thema. Nämlich, wie wir uns in Bezug auf die Klimakrise um unsere Gesundheit kümmern können. Ja, da steckt mehr drin, als viele sicherlich denken. Und was genau und wie genau wir klimaresilient werden, das erzählt uns die renommierte Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine Folgen verpasst, dann abonniert doch gern den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören, folgt uns bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder auf vital.de. Und ihr könnt natürlich wie immer ins Vital-Printheft schauen. Außerdem uns auch gerne schreiben. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Ich freue mich auf euch. Eure Clarissa.